Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Das ist heute Marianne Nolde. Sie ist Diplompsychologin und hat über 30 Jahre lang rechtspsychologische Gutachten für Familiengerichte erstellt. Sie hat also sehr viel mit Familien in Trennungssituationen gearbeitet und sie hat auch selbst eine Trennungserfahrung gemacht. Und aus diesen Erfahrungen heraus hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Eltern bleiben nach der Trennung. Und genau das ist das Thema, über das wir heute mit ihr sprechen wollen. Hallo Marianne.
Hallo ihr zwei. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Die Katharina hat schon gesagt, wir wollten mit dir so ein bisschen über die Trennung sprechen. Wir haben auch im Vorgespräch schon ein bisschen davon gehabt. Statistisch gesehen ist es ja nicht mehr unwahrscheinlich, dass ein das trifft. Heirat und gemeinsame Kinder sind jetzt auch kein Garant mehr dafür, dass man ewig und glücklich zusammenbleiben wird und muss auch kein Garant dafür sein, weil man müsste ja auch nicht unglücklich in einer Ehe verbleiben. Ist auch nicht gut für die Kinder. Und deswegen freuen wir uns, wenn du uns heute ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählst und besonders in Sachen Mama-Fürsorge in und um Trennung herum.
Ja, also zu Mama-Fürsorge ist mir natürlich als erstes eingefallen, dass wenn es möglich ist, es ist nicht immer möglich, aber es ist oft möglich, dass wenn es möglich ist, dass man Eltern bleibt nach der Trennung, das natürlich schon ein ganz großes Stück Mama-Fürsorge ist. Denn die Situation alleinerziehend, inzwischen ist die Gesetzgebung ja auch so, dass man schnellstens für seinen Lebensunterhalt dann selbst sorgen muss, das alles miteinander zu verbinden, ist ja wirklich extrem anspruchsvoll. Und wenn es also möglich ist, dass der andere Elternteil da mitwirkt, ist das schon mal so das erste Stück Mama-Fürsorge, was man haben kann.
Mhm. Ja, das heißt, da gibt's also in dem Fall verschiedene Abstufungen. Man trennt sich und dann entweder sieht man sich nie wieder oder was für verschiedene Modelle würdest du da jetzt unterscheiden? Weil du sagst, einmal Eltern bleiben, das andere ist alleinerziehend. Was sind da die Schattierungen?
Ja, also für Kinder ist es natürlich, also vielleicht nochmal so, es gibt die eine Ausnahme. Es gibt die Ausnahme, dass ein Elternteil ein Kind schädigt und das Kind quasi vor diesem Elternteil geschützt werden muss. Ja. Okay. Das gibt es, das möchte ich auch gar nicht verleugnen, das ist einfach so. Aber das ist natürlich nicht die Mehrheit der Eltern. Mhm. Ne? Also die Mehrheit der Eltern sind schon Eltern, die auch nach der Trennung beide einen Wert für die Kinder haben und wo auch für beide Kinder es gut ist, wenn sie die gewachsenen Bindungen weiterleben können. Ne? Und da unterscheidet man eigentlich noch so zwischen zwei Varianten. Also die gemeinsame Elternschaft nach Trennung, wo man auch noch viel Kommunikation hat, wo man sich abspricht, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und dann gibt es noch eine zweite Variante, die ist eigentlich nicht so beliebt, aber manchmal die einzig mögliche, das ist dann die parallele Elternschaft. Das heißt, man hat nicht dauernd miteinander was zu besprechen, sondern es ist alles gut aufgeteilt. Man hat so Bereiche, wo wer wann zuständig ist, so miteinander besprochen irgendwann. Und dann macht jeder so quasi sein Ding in seiner Zeit, in seinem Aufgabenbereich. Und eigentlich ist das immer so quasi so die zweitbeste Variante. Aber es gibt eine kluge Anwältin, die hat neulich noch eine dritte Variante erfunden. Und das hat mir dann klar gemacht, dass diese zweite Variante gar nicht so schlecht ist. Und die dritte Variante hat sie die konträre Elternschaft genannt. Also das, wo man sich gegenseitig das Leben so schwer macht wie möglich, wo man es die Dinge so tut, dass sie dem anderen eher schwer fallen. Und da ist mir nochmal klar geworden, dieses Parallele, so unbeliebt wie das manchmal klingt, ist auch nicht die schlechteste Variante, ja. bevor man in diesem anderen strandet. Und es kann durchaus sein, dass wenn man diese parallele Elternschaft unbedingt jetzt so aufwerten will und ganz toll miteinander kommunizieren will, das kann klappen, ne? Also manchmal ist irgendwann Gras über die Verletzungen gewachsen oder man hat die heilen können und dann geht es einfach besser. Aber wenn es schlecht läuft, dann schreddert man vielleicht das, was vorher noch ging, und es ist hinterher schwieriger als vorher. Also ich fand das total gut, dass sie diese dritte Variante da eingeführt hat. Ich habe sofort bei ihr nachgefragt, gibt's das irgendwo oder hast du das erfunden? Das war dann schon von der Anwältin Frau Rosenberg, die ich sehr schätze und der ich folge bei Instagram. Und ja, also das sind so die Varianten, die man so haben kann.
Okay. Jetzt stelle ich mir die erste Variante ziemlich schwierig vor, eben also jetzt relativ frisch getrennt, weil du es ja gerade schon gesagt hast. Also es sind dann, ich glaube, aber das ist jetzt eine subjektive Einschätzung, dass es vielleicht eher der seltenere Fall ist, dass man sich im Guten trennt und sagt, okay, wir haben uns auseinandergelebt, sondern schon eher meistens mit noch viel Streit und Verletzungen und genau, und dann sagen, okay, aber wir bleiben Eltern, ist ja wohl, ist dann ein bisschen, also wir bleiben, wie war die, nicht Parallele, sondern gemeinsame Eltern, miteinander Eltern, und das hat was von Königsdisziplin irgendwie.
Ja, das ist auch so. Gerade am Anfang sind da ja die Verletzungen oft noch ganz intensiv. Da kann ich aber gleich noch meine zweite Variante Mamafürsorge, die ich selbst damals gemacht habe, einbringen. Ich war in der Trennungssituation diejenige, wo es gab Betrug, ich war schwer gekränkt, ich war Anfang 30 und habe mich damals so alt gefühlt, wie ich in meinem weiteren Leben nie wieder geworden bin. Und habe dann aber, weil ich diese vielen Rosenkriege und diese vielen schrecklichen Dinge bei Gericht begleitet hatte, war mir das so extrem wichtig, dass wir da nicht irgendwann enden. Und ich wusste auch, was es mit den Kindern macht, wenn die jetzt so meine Kränkung durch ihren Vater jetzt so ganz abkriegen würden. Und darum habe ich, klug wie ich bin, mir als Fachfrau professionelle Hilfe gesucht. Ja, und habe für mich, ich wusste zwar jetzt so rein fachlich, was zu tun ist oder wie es Kindern dann so geht, aber ich musste ja mich selbst erstmal wieder in die Lage versetzen, diese Verletzungen zu heilen. Ne? Und das finde ich zum Beispiel unglaublich wertvoll, wenn man da einen Weg findet.
Ja, das finde ich, also ich habe noch keine Trennung, Gott sei Dank noch keine Trennung mit Kindern hinter mir. Wir sind der glückliche Ehe im Moment. aber ich habe schon Trennungserfahrungen in meinem Leben. Auch, und da ging es mir richtig schlecht. Und das ist jetzt, noch bevor es ums Elternbleiben geht, stelle ich mir das mit Kind so wahnsinnig schwierig vor, durch diese Trauerphase auch zu gehen. Mhm. Hast du da vielleicht, wenn es jetzt gerade Hörerinnen von uns gerade betrifft, es geht einem ja da manchmal schon sehr, sehr schlecht. Und man möchte ja nicht die ganze Zeit weinend im Eck sitzen, wenn man Kinder daheim hat. Also das ist jetzt noch ganz vor der Phase einfach nochmal einen Schritt zurück. Also neben professioneller Hilfe, wie kann man das dann irgendwie auch mit Kindern gut überstehen? Diese Zeit, in der man einfach Liebeskummer oder wie man auch immer das nennen will, hat.
Also man muss vor allen Dingen erstmal auch gnädig mit sich sein. Ne? Also ich habe natürlich am Anfang auch manchmal vor den Kindern da weinend gesessen. Ne? Okay. Therapeutische Hilfe hin oder her. Ne? Also man wird ja nicht plötzlich durch eine Trennung zum Übermenschen, dem nichts mehr was ausmacht. Es ist nur die Frage, ob ich da stehen bleibe und die Kinder das 3 Jahre später immer noch so haben. Oder ob die sehen, Mama macht sich irgendwie auf den Weg, der geht's nicht so gut, aber die hat da irgendwie Leute, mit denen die da was macht. Und ich muss mich da jetzt nicht ganztags drum kümmern, denn das tun Kinder auch. Vor allem das älteste Kind, gerne die Söhne, machen das schon auch, dass sie sich dann um Mama kümmern wollen. Ne? Und also wie gesagt, man kann das nicht ändern, dass das am Anfang schwierig ist. Das ist ja auch immer dieses, wird ja viel über Authentizität gesprochen, werde ich auch oft gefragt. Ne? Mhm. Wie ist das mit der Authentizität? Natürlich kann ich den Kindern nicht vormachen, also mir geht's super, ich finde das toll, dass Papa jetzt eine neue Freundin hat. Das hätten die mir ja auch nicht abgenommen. Ne? Mhm. Cool. Das wär das eine blöde Extrem. Aber es ist auch jetzt nicht, also ich verstehe Authentizität auch nicht so, dass ich den Kindern dann ewig lange erkläre, wie schrecklich das ist und wie furchtbar das für mich ist und wie verkehrt der sich verhalten hat. Mhm. Das ist immer so eine Gratwanderung. Und es ist ganz schön, dass du gerade das Thema Trauer angesprochen hast. Ich habe ja eigentlich, ich habe ja als Gutachterin das erste Mal Kontakt zur Trauerbegleitung bekommen über die Mechthild Schröter-Ruhpieper in Gelsenkirchen hier von La Via und war auf Anhieb so begeistert von dem, was die da tun und habe auch sofort gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht was nur für Menschen, denen jemand weggestorben ist, sondern das ist ja bei Trennung ganz genauso. Ne? Mhm. Und im Grunde ist auch alles, was so unter Trauerarbeit geht, ganz, ganz hilfreich. Ne? Das ist ein Gebiet, wo ich große Freude habe, das auch so ein bisschen zu verbinden, diese Bereiche. Ich mache inzwischen auch bei La Via so Gastreferate in den Ausbildungen für Trauerbegleiter, weil ich finde, da gibt's eben auch einen großen Einsatz dafür. Ne? Und dass man da traurig ist, ist ja auch per se nicht schlecht, denn die Trauerbegleiter sagen ja immer, Trauer ist nicht das Problem, Trauern ist die Lösung. Ne? Das heißt, es ist nichts falsch gelaufen. Und mir ist das mit dem Trauern am Anfang so wichtig gewesen, weil ich gesehen habe, die Trennungskinder, die trauen sich oft nicht, jetzt dem trauernden Elternteil auch noch zu zeigen, ich bin jetzt so traurig, dass der oder die andere weg ist. Ne? Mhm. Die kriegen ja mit, der Elternteil, der jetzt noch da ist, leidet. Und die wollen den ja auch stabil halten. Das ist ja auch eine Überlebenstaktik im Grunde. Ne? Also du brauchst ja irgendwie einen Elternteil als Kind, der sich um dich kümmert und du willst den jetzt nicht auch noch verprellen. Mhm. Und da habe ich so oft erlebt, dass mir Eltern so ganz, ja, ganz froh sagten, ja, das Kind ist ganz, dem merkt man überhaupt nichts an, dem geht's gut, der fragt auch nie nach dem anderen Elternteil und so. Ja, und das wird dann so als so positiv gesehen und ich drehe das eigentlich gerne um. Es ist ja gar nicht so positiv, wenn eine Bindungsperson weggeht und das Kind reagiert nicht. Ne? Das würde man sich ja auch fragen, wie kann das denn? Waren die Bindungen alle so schlecht?
Ja, eher unwahrscheinlich, ne?
Also,
ne?
Ja. Also im Grunde, dass man so, oder so dieser Perspektivwechsel, dass sich der Elternteil, der jeweilige, dann nicht gekränkt durchfühlen muss, sondern eigentlich sich auf die Schulter klopfen kann. Mein Kind traut sich noch mit seinen Gefühlen zu mir hin und auch mit solchen. Ne? Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Das ist dann gar nichts falsch und es ist auch kein Vorwurf, weil man sich getrennt hat, sondern das Kind will ja einfach nur, ja, so wie das moderne Pädagoginnen ja empfehlen. Ich finde übrigens ganz toll, was sich da in der Pädagogik entwickelt hat, dass man Kinder in ihren Gefühlen begleitet. Mhm. Und genau das ist da angesagt.
Und sollte ich dann, also wenn jetzt der Fall wäre, dass die Kinder oder das Kind gar nicht sprechen will und ganz normal wirkt und sich nicht verändert hat, soll man das dann aktiv angehen? Also soll man da aktiv nachfragen von sich aus? Soll man sich Hilfe holen? Wie hilft man dem Kind, wenn es quasi das Elternteil stabil halten will und sich so zusammenreißt, im wahrsten Sinne des Wortes, da auch rauszukommen? Weil wenn man, ich stelle mir es halt super schwer vor, wenn man selbst so viel innere Arbeit zu leisten hat und wie soll man dann noch dem Kind helfen? Also wenn ich mich da schon reindenke, bin ich überfordert, ja.
Ja, also ich bin jetzt erstmal generell schlecht zu haben für eine Pauschalempfehlung, wie man das generell machen sollte. Das ist immer mein Problem, weil ich kann irgendwas empfehlen und das kann in dem ganz speziellen Einzelfall aber dann trotzdem genau verkehrt sein, ne? Ich würde jetzt auch nicht irgendwie ständig an dem Kind rumzuppeln und fragen, ja, und bist du denn auch nicht traurig oder so? Das kann natürlich auch so, wie soll ich sagen, so übergriffig werden. Mhm. Ja? Und wenn so ein Kind eine Zeit lang einfach mal funktionieren will, kann ich das auch lassen. Aber ich glaube, die merken schon, ob man da so eine Offenheit hat, ne? Dass man auf kleine Signale irgendwie auch eingeht oder sagt, ach Mensch, das ist auch traurig, ne? Also das ist ja, mehr braucht es ja oft auch gar nicht, ne? Dass das Kind weiß, das ist okay, das darf auch sein.
Mhm. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es für das ein oder andere Kind auch hilfreich sein kann, den Raum woanders zu öffnen. Also eben vielleicht mit einer vertrauten anderen Bezugsperson, Onkel, Tante, Oma oder so, wo es da die Gefühle vielleicht auch ausleben kann. Also, dass man auch signalisiert, es ist okay, wenn du mit diesen Menschen sprichst, du verrätst mich nicht oder fällst mir nicht in den Rücken oder wie, was auch immer für Fantasien, kommt ja aufs Alter genau. des Kindes auch drauf an, aber gerade so ab, ich denke mal, so ab 9 oder 10 fangen sie mit solchen Gedanken dann auch an, so vielleicht echt schade ich Mama damit oder Papa, wenn ich jetzt mit jemand anders noch drüber rede, dass es mir schlecht geht. Und dann gibt's auch so, also hier jetzt in Tirol, ich bin aber relativ zuversichtlich, dass es das in Deutschland ganz genauso gibt, gibt so Selbsthilfegruppen für Kinder oder so Gesprächsgruppen, wo sich Trennungskinder austauschen können und sehen, dass diese Gefühle, die sie durchmachen, auch vollkommen in Ordnung sind. Und kann auch für das ein oder andere Kind ja auch da, denke ich, sehr hilfreich sein, zu spüren, dass andere das auch so erleben.
Ja, das ist unbedingt so. Solche Gruppen gibt es hier auch. Ja. Vielleicht nicht so viele, wie man sie brauchen würde, aber es gibt sie. Und es braucht auch nicht jedes Kind. Aber wenn ich jetzt merken würde, mein Kind hängt da irgendwie fest, würde ich mich immer um so eine Gruppe bemühen. Und das andere, was du sagst, ist natürlich auch gut, wenn man so den Raum öffnet, dass die Kinder wissen, das ist jetzt kein Geheimnis, das keiner wissen darf, da darf man drüber reden. Also mein Großer zum Beispiel hat sich also ganz früh auch an die Oma gewandt. Mhm. Die hat immer ein bisschen mitbetreut. Und da hat er sich wirklich dran gewandt und hat ihr den Kummer, dass ihm das da zu Hause jetzt mit den Eltern komisch vorkam, da waren wir noch gar nicht getrennt, hat er mit der Oma drüber gesprochen. Und das war natürlich toll, dass er diese Möglichkeit hatte.
Genau, dass es nicht unter Verschluss bleiben muss und vor sich hin brodelt.
Ja, das ist vielleicht was heute besser ist als vor Jahrzehnten, einfach weil so viele getrennt sind. Nicht, dass das generell schön wäre, aber dieser Punkt, dass also ganz früher, als ich jung war, da war das ja regelrecht stigmatisierend. Ne? Mhm. Da kam ja zu allem auch noch dazu, dass man ja wie so ein Alien war unter all diesen normalen Familien. Und das ist ja heute nicht mehr so. Eigentlich kennt ja jeder dann irgendwann, zumindest ab der Schulzeit, irgendein Kind, das mit getrennten Eltern, das dieses oder jenes Modell praktiziert und hat auch schon mal erfahren. Das heißt nicht unbedingt, dass sein Elternteil für immer jetzt ganz weg ist. Mhm. Das ist, das ist das Gute im Schlechten, dass das jetzt einfach wenigstens nicht mehr stigmatisierend ist.
Das hilft wahrscheinlich auch den Eltern, dass es eben kein solches Tabu mehr ist, weil man ja viel mehr sieht, wie man das leben kann in getrennte Elternschaft, ne? Was es für Modelle gibt, wir hatten es ja schon angerissen, weil das einfach nicht mehr völlig aus der Lebenswelt gegriffen ist, sondern wenn man in der Situation ist, weiß man, glaube ich, auch als erwachsener Mensch, okay, das ist jetzt nicht das Ende von allem, sondern wir gucken jetzt mal und ich kenne den, die, da ist es auch so und da habe ich vielleicht auch schon eine Idee, wo es hingehen kann.
Und was die Betreuungsmodelle angeht, da gibt's ja heute auch einfach eine größere Vielfalt. Ne? Also als ich anfing, gab es das Residenzmodell und das war's dann. Und mit das Residenzmodell mit wenig Kontakt zum anderen. Ich bin ja 81 als Gutachterin angefangen, das ist ja Lichtjahre her irgendwie. Und wobei ich allerdings sagen muss, ich habe schon in den frühen 80ern mal eine Familie kennengelernt, die was ganz Modernes gelebt hat, nämlich die Eltern-WG und zwar unter Einbeziehung der neuen Partner. Da sind einfach, das habe ich aber auch nur einmal erlebt und ich habe die auch nur erlebt, weil das irgendeinem Provinzrichter verdächtig war, wie die lebten. Und dann sollte ich mir das nochmal angucken, ob das so okay ist. Die lebten einfach wirklich in ihrem schönen Einfamilienhaus mit den noch nicht ausgezogenen Kindern und den neuen Partnern. Und das war die früheste Eltern-WG, die ich erlebt habe. Und gegen den Rat einer Freundin, die sagte, das ist so eine schöne Geschichte, da möchte man gar nicht hören, dass die schlecht ausgegangen ist, habe ich die nochmal kontaktiert, als ich das Buch geschrieben habe und gefragt, ob ich die Geschichte erwähnen darf, auch wenn die natürlich anonym ist. Und sie waren tatsächlich so zusammen wohnen geblieben, bis alle Kinder ausgezogen waren und sie genössen jetzt gemeinsam die Enkelkinder, war die Auskunft.
Oh, wie schön. Ja. Also aber ich glaube, das ist sicher nicht für jeden was, aber wenn das funktionieren kann, sind solche Modelle, wo wir auch immer sagen, guckt ihr auf euch, guckt auf eure Familie, was passt für euch. Ja. Und wenn das für alle super gut ist, finde ich das eine super schöne Lösung. Ne? Ja. Also
Aber ich meine, die ist natürlich sehr sehr ambitioniert. Ja. Aber die Eltern-WG gibt es tatsächlich öfter in den Großstädten angesichts der unfassbar hohen Mietpreise. Ja, gibt es das immer wieder, dass Eltern wenigstens versuchen, dann so WG-mäßig noch in der Wohnung zu bleiben oder wenigstens für eine Übergangszeit. Mhm. Genauso, das Wechselmodell war ja lange so ein No-Go, das ging ja gar nicht. Wechselmodell finde ich auch immer noch wichtig zu erwähnen, gibt es nicht nur zwingend in der Variante 50-50, sondern die ganzen Untersuchungen dazu fangen je nach Studie bei 30-70 schon an. Ne? Mhm. Also es gibt einmal, wobei jetzt so rein juristisch und wo dann wieder diese Finanzfragen dranhängen, ist es eher 50-50. Aber wenn Eltern untereinander vernünftige Lösungen suchen, müssen die sich nicht zwingend an diesem 50% aufhängen. Also dieser Urgedanke des Wechselmodells, das es eben auch in asymmetrisch gibt, beruhte einfach darauf, dass man sagt, der andere Elternteil ist jetzt mehr als der Besuchsonkel oder die Besuchstante, die am Wochenende in den Freizeitpark geht, sondern ist jemand, der, und das, da geht man von aus, mindestens 30% Betreuungsanteil, dabei eben auch noch Alltag mit den Kindern lebt und wo auch so ein Zuhause ist, in der Regel ein Zimmer fürs Kind. No? Mhm, das ist eigentlich als Option dazu gekommen, wobei ich eben gerade das gut finde. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt Wechselmodell nennen darf, ne, weil das nicht 50-50 ist, aber sie fühlen sich besser damit. Und es ist ja auch, wenn man zusammenlebt, nicht so, dass jeder exakt 50-50 macht. Ne? So schön wäre es, aber die meisten können es ja auch gar nicht umsetzen. Mhm. Und trotzdem ist der Elternteil, der weniger als 50% hat beim Zusammenleben, sozusagen ein vollwertiger Elternteil. Und das kann man auch hinterher sein. Ne? Von einer Mediatorin habe ich wiederum gehört aus Berlin, dass es in Prenzlauer Berg nicht mehr um Residenzmodell oder Wechselmodell, sondern um die Frage Wechselmodell oder Nestmodell ginge. Also beim Nestmodell bleiben die Kinder in der Wohnung und die Eltern wechseln hin und her. Das ist aber auch ein sehr anspruchsvolles Modell. Mir wird das oft so entgegengebracht nach dem Motto, die Eltern haben es verbockt, sollen die doch das Wechseln dann machen? Ist doch gerecht. Aber ich finde, das kann man so kurz gegriffen nicht betrachten, weil das Nestmodell gerade unglaublich viel Absprache und viel Nähe auch zum Ex-Partner bedeutet. Ne? Man ist zwar abwechselnd mit dem in der Wohnung, aber alles das, was einen immer schon gestört hat, dass der die falschen Sachen einkauft oder dass die zu pingelig oder zu schlampig ist, das ist alles dann immer noch wieder dabei. Und mir haben oft Leute gesagt, ja, Wechselmodell, Nestmodell ging bei uns auch nur, weil die Wohnung sehr groß war. Ich hätte mir nicht vorstellen können, mich dann abends in das Bett zu legen, wo letzte Nacht noch der andere Partner schlief. Also da finde ich so diesen Gedanken, Nestmodell ist gerecht, ne? Die Kinder behalten die Wohnung, die Eltern baden aus, was sie verbockt haben. Das finde ich ein bisschen zu kurz gegriffen. Aber das Wichtige ist eben, es gibt einfach mehr Denkrichtungen heute. Mhm. Und ich möchte Eltern eigentlich immer ermutigen, sich einfach kreativ für ihre Familie was auszudenken, was sie machen können. Ja. Und dabei eben was zu finden möglichst, was für diese spezielle Familie und die ganzen Eckdaten, wer muss von wann wie wo arbeiten, wer kann reduzieren, wer kann es schon mal gar nicht, weil das sich finanziell dann nicht mehr ausgeht. Also das fände ich schön, wenn man da so ein bisschen kreativ für die eigene Familie sich was bastelt und gerne auch Hilfe dazu holt, ne? Beratung.
Mhm. Das habe ich mir vorher noch gedacht, es ist ja schon, wenn man noch verheiratet ist und noch, sagen wir, gesunde, glückliche Partnerschaft lebt, ist es ja schon schwierig, sich bei der Kindererziehung einig zu werden. Und jetzt trennt man sich, vielleicht sogar unter Umständen mit, weil man die ein oder andere Erziehungsrichtung, aber es ist sicherlich nicht allein, aber es kann ja vielleicht sogar mit ein Streitfaktor gewesen sein, Erziehungsmaßnahmen. Ja. Und jetzt trennt man sich und sollte sich aber dann wieder, wie geht man denn da damit um, wenn man jetzt auch noch weiß, in der Zeit, 50-50 in der Zeit, wo meine Kinder nur beim Partner sind, beim Ex-Partner, Entschuldigung, und macht der das ja ganz anders als ich. Wie kann man denn mit sowas umgehen?
Das ist im Prinzip ganz einfach. Wenn man schon beim Zusammenleben da keine Lösung für gefunden hat, kann man vergessen, dass das anschließend leichter wird. Also das würde ich erstmal so sagen. Also ich habe als Gutachterin zum Beispiel auch ganz oft gehört, dass mir Leute sagten, ja, aber der oder die müsste das doch so oder so machen. Dann habe ich gesagt, ich kann das nicht machen, dass der oder die anders ist. Das ist halt die Person, die sie mal gewählt haben. Ich kann die jetzt nicht zu einer anderen Person machen. Es ist natürlich dann, wenn es 50-50 ist, finde ich es schon auch etwas gewichtiger, als wenn jetzt, wie wir das damals zum Beispiel hatten, der Vater hatte ganz andere Ansätze. Der war aber dann wirklich der Wochenendpapa und dass die Kinder da bis in die Puppen irgendwie Computer spielten, das war einfach nicht tragisch. Das war dann, das war dann mal ab und zu am Wochenende und da konnte ich mit drüber lachen. Ne? Also irgendwann haben mir die Kinder mal erzählt, Papa hat gesagt, wir müssen ins Bett, es wird hell. Da die aber montags morgens aus dem Bett kamen, ohne dass das ein Drama war, fand ich, dann geht mich das nichts an. Mhm, ne? Und wenn ich gerade bei diesem Beispiel bin, man darf auch manchmal nicht verkennen, dass was anderes seine Qualitäten haben kann. Heute sitzen der Vater und beide Kinder in der Regel in drei verschiedenen Ländern und treffen sich immer noch ab und zu zum Zocken irgendwelcher Spiele im Internet, chatten dabei und tauschen sich nebenbei über alles Mögliche aus. Ne? Also das, wo bei uns immer so, man kocht schön, man isst zusammen und wenn die erwachsenen Kinder kommen, dann kocht Mutti schön und man isst zusammen. Es hat so jeder seine eigenen Rituale. Und generell würde ich erstmal dazu raten, sehr gut abzuwägen, ob das, was der andere anders macht, jetzt wirklich was ist, was den Kindern schaden könnte. Ne? Dann muss ich natürlich eingreifen und dann werde ich wahrscheinlich auch nicht einer 50-50-Lösung zustimmen wollen. Ne? Wenn ich weiß, das, was da läuft, ist nach meiner Überzeugung wirklich schädlich. Aber man sollte nicht von vornherein davon ausgehen, dass Kinder nicht damit leben können, dass die Eltern das verschieden machen. Das haben sie schon beim Zusammenleben so erlebt. Und das erleben sie nachher so. Und das erleben sie ja auch im Freundeskreis so. Ne? Also wir hatten immer ein offenes Haus und die Kinder konnten auch Kinder mitbringen. Und einige waren ganz erstaunt, dass man bei uns, wenn man zum Essen eingeladen war, hinterher mit abräumt. Aber das fanden die gar nicht schlimm. Das haben die dann eben auch so gemacht. Es gibt ja Unterschiede, da können Kinder ganz gut mitleben. Und noch ganz wichtig, da die Kinder sich oft dann so anpassen nach der Trennung, vermitteln die oft jedem Elternteil was anderes. Ja? Und das führt zu großen Missverständnissen. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Buch schreiben wollte. Ich habe das so oft gesehen, wie Kinder, die zum Beispiel bei der Mutter sagen, ach nee, ich will gar nicht zum Papa mit mir zu dem hinfahren, dem um den Hals fallen, kaum sind wir angekommen. Man kann überhaupt nichts mehr davon wiederfinden, von diesem, wir wollen das nicht. Und wenn ich die zur Mutter zurückbringe, so kurz vor, bevor ich ankomme, verfallen die wieder etwas. Ja? Und können dann auf die Frage, wie es war, vielleicht noch sagen, oh, geht so. Ne? Und das führt natürlich zu ganz vielen Missverständnissen und da wäre ich einfach vorsichtig. Und ich habe das Gleiche, habe ich mich sehr gefreut, es gibt ein Buch von der Ute Steffens, ich glaube mit Kindern durch die Trennung. Da steht genau das, was ich als Gutachterin erlebt habe in einer anderen Situation. Das Kind, das mit dem Vater in der Kita mit Vergnügen eine Wurst isst und gleiches Kind, gleiche Kita, Mittagessen mit Fleisch, Mutter dabei, Kind bricht in Tränen aus. Und die Mutter denkt natürlich, beim Vater wird das Kind zum Fleischessen gezwungen. Das Kind passt sich aber zwanglos beiden an. Also das ist was, wo ich einfach sehr, also wirklich Eltern sehr ermutigen möchte, da genau hinzugucken, ob das wirklich diese Verschiedenheit immer so was Schlimmes ist und nicht so vielleicht sofort zu denken, beim anderen macht das Kind ja es ja nur deshalb so, weil es gezwungen wird. ne, gegen seinen Willen. Manchmal haben die wirklich da zwei sehr verschiedene Seelen in ihrer Brust. Mhm. Ja, und das muss man einfach nur wissen. Das ist nicht immer so. Ne? Also man muss das natürlich abgrenzen. Es kann auch sein, beim anderen Elternteil ist was dem Kind wirklich nicht gut tut. Ne? Es kann aber auch einfach sein, dass das Kind aus lauter Rücksichtnahme jedem irgendwie was anderes widerspiegelt. Und das ist auch noch nicht mal gelogen. Ich habe die Kinder eher so erlebt, dass sie so in ihrem jeweiligen Hier und Jetzt sich dann auch wohlgefühlt haben. Ne?
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, ob wir hier, weil das würde ja gleich auch wieder zu großem schlechten Gewissen fühlen. Das Kind muss sich überall so verbiegen. Aber ich glaube, es ist gar nicht immer ein Verbiegen, oder? Weil wir sind in unterschiedlichen sozialen Beziehungen, sind wir unterschiedlich, zeigen wir andere Seiten oder macht es uns gar nichts aus, wenn wir einfach jetzt ein bisschen angepasst sind, ohne dass wir jetzt unsere ganze Persönlichkeit verleugnen. Also für alle, die jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil die Kinder vielleicht ihre Persönlichkeit unterdrücken müssen, das ist es nicht, oder?
Nein, nein. Also, aber wie gesagt, es ist alles es ist alles immer so graduell, ne? Und das macht es so schwierig, das einzuschätzen. Und mein Anliegen mit dem Buch war die Geschichte Hannah Esser, die ich da geschrieben habe, die sich aus zahllosen Gutachtenkindern zusammensetzt. Ich wollte einfach, dass Eltern dieses Phänomen kennen. Ne? Wenn ich es nicht so oft erlebt hätte, hätte ich das ja auch gar nicht geglaubt. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ne? Ich habe es aber so oft gesehen und ganz viele Kollegen haben es mir bestätigt. Ganz viele Verfahrensbeistände haben mir hinterher gesagt, ja, ganz genau so, wie Sie das beschreiben. Und dieses geht so hinterher, das war denen ganz geläufig. Und dann ist es was man einfach wissen und mit einbeziehen muss. Das heißt natürlich nicht, dass damit alles klar ist. Es ist eine von mehreren Optionen, warum das Kind sich so verhält, aber es ist keine seltene.
Ich denke gerade so ein bisschen, wie wenn ich meine Kinder in die Kita gebe. Die haben ja auch andere Bezugspersonen, sie verhalten sich da anders, passen sich vielleicht auch anders an, essen andere Dinge, machen andere Sachen. Und ich muss auch so ein Stück weit vertrauen, aber halt trotzdem hinterfragen, wenn mir was komisch vorkommt. Ne?
Genau.
Also jetzt ist mein Ex-Partner wäre jetzt natürlich bei mir eine ganz andere Beziehung als zu den ErzieherInnen, aber trotzdem ist es ja so ein Stück weit loslassen und andere Realitäten auch sein lassen. Also für mich klingt das so ein bisschen oft, wenn ich mich wundere, wie die Kinder im Kindergarten sich verhalten und zu Hause. Und ich auch erst lernen muss, dass da nicht unbedingt was Schlechtes dahinter steckt, sondern eben eine andere Lebenswelt in dem Fall.
Ja, aber es ist genauso, was du sagst, ist die Komplikation daran. Ich erlebe das oft so, eigentlich erlebe ich so, es gibt ein breites Mittelfeld von Eltern, die sowas leben können. Ob jetzt nun gemeinsam, parallel oder wie auch immer. Und es muss ja auch nicht immer die Eltern-WG mit Partnern sein. Da gibt es ein breites Mittelfeld. Dann gibt es so einen Außenbereich, das sind schwerpunktmäßig Väter, aber auch Mütter, die sagen, wir sind ausgegrenzt worden ohne Sinn und Verstand. Das muss man doch irgendwie abändern. Und so etwas gibt es auch, habe ich auch gesehen, gibt es. Aber in diesem Feld sind natürlich auch die, die denken, sie wären einfach nur ohne Grund ausgegrenzt worden und die auch was dazu beigetragen haben. Ne? Also das ist alles so. Ne? Und auf der anderen Seite erlebe ich so ein Feld von schwerpunktmäßig Müttern, die sagen, also da wird aber heute, also eher schon strukturelle Gewalt gegen Frauen und Kinder ist da so ein Thema, wo es heißt, egal was der Ex da quasi verbrochen hat, sollen wir jetzt immer noch mit dem schön zusammenwirken, was also als Gewalt erlebt wird. Auch da ist es so, das gibt es, ne? Das gibt es ja wirklich, dass Kinder geschützt werden müssen und das Gericht das überhaupt, oder auch Mütter vor stalkenden, gewalttätigen Vätern. Umgekehrt auch, aber da ist tatsächlich der Täteranteil von Männern höher. Aber auch in dem Feld sind dann wiederum die denken, es wäre so. Ne? Also die denken, die Kinder müssten geschützt werden, aber was missinterpretieren. Ne? Also es gibt quasi so zwei Außenbereiche, wo es schwierig ist und wo auch sehr viel immer gerufen wird, hier ist ganz, ganz großes Unrecht und da gibt es auch ein Unrecht. Das kann man aber nicht alles so leicht abändern, wie das immer gewünscht wird, weil derjenige, der weiß, mein Ex ist gewalttätig und es wirklich erlebt hat, der weiß es. Die Außenstehenden wissen es nicht. Ne? Und du kannst in der Entscheidungssituation dich quasi immer in zwei Richtungen irren und in zwei Richtungen Fehler machen. Also ich kann denken, okay, hier muss ein Kind geschützt werden und ich breche eine Beziehung ab, eine Bindung, die eigentlich fürs Kind wichtig gewesen wäre und ohne Grund. Und ich kann denken, nee, so schlimm ist das alles gar nicht, ne? Und ich setze das Kind einer dauernden Traumatisierung aus. Kann mir auch passieren. Also das ist die Schwierigkeit, die man immer sehen muss, wo ich immer sage, man kann sich in zwei, wenn nicht noch in viel mehr Richtungen irren. Mhm. Und das habe ich gerne so im Hinterkopf, ne? Dass ich nicht denke, es gibt nur die eine oder die andere Variante, sondern im Grunde viele. Mhm. Und da kann wirklich jeder nur nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen. Ne? Also das ist, da gibt es Schwierigkeiten, wo ich nicht so richtig sehe, dass man die komplett aus der Welt schaffen könnte.
Ja, na, das ist klar. Da gibt es keine Sicherheiten und keine Garantien, weil genau. Wir nicht in die Menschen reinschauen können.
Genau, und ich habe für mich irgendwann beschlossen, nachdem ich also 36 Jahre in diesem wirklich harten Feld der Rosenkriege unterwegs war, dass ich heute meine Arbeit eher so zugeschnitten sehe auf dieses breite Mittelfeld, wo das eben möglich ist, dass man weiter gemeinsam da ist. Aber ich möchte natürlich nicht dazu raten, irgendwie weltfremd oder blind für die real existierenden Probleme zu werden. Ich hoffe, das ist so verständlich, was absolut, mich da bewegt.
Und, ich würde nur gerne ganz kurz, wenn wir über Gewalt sprechen, dann auch den Sack so zumachen, dass wir sagen, falls irgendjemand sich da davon gerade angesprochen oder betroffen fühlt, für Kinder oder Frauen, an wen, Marianne, wenden sich, oder auch Väter, also empfinden hat, Opfer von Gewalt zu sein oder sich das Kind schützen müsste, ein Vater oder eine Mutter, an wen sollen sie sich wenden?
Also ich würde natürlich in so einem Fall immer auch fürs Familiengericht mich umhören, dass ich einen guten Anwalt, eine gute Anwältin zur Seite habe. Ne, dieses, was ich so immer predige, solange es geht, in Frieden gemeinsam Lösungen finden. Auch das setzt übrigens, spricht nicht gegen gute anwaltliche Beratung. Ich sollte eigentlich immer wissen, was meine Rechte sind, wie die Sachlage ist, bevor ich da irgendwas Lebensveränderndes tue. Und ansonsten gibt's natürlich, wenn ich jetzt konkrete Hinweise auf Missbrauch oder sowas habe, dafür gibt's natürlich entsprechende Beratungsstellen, die da aufklären können. Aber ich würde, glaube ich, in so einem Fall immer erstmal den Rat von einem guten Anwalt einholen. Denn man kann auch, wenn wir jetzt auf den Missbrauchsbereich sind, da habe ich übrigens früher auch Begutachtungen gemacht. Ich habe auch aussagepsychologische Gutachten gemacht. Da kann man unter Umständen, wenn man ungeschickt suggestiv fragt, kann man verhindern, dass später nochmal überhaupt irgendwas rausgefunden werden kann. Ja, also wenn durch suggestive, ungeschickte eigene Befragung ich quasi noch Dinge ins Kind reingefragt habe, dann kann das hinterher ein Fachmensch nicht mehr unbedingt auseinanderhalten. Weil Kinder manchmal, es gibt so Untersuchungen, da hat man Kinder sowas gefragt wie, und war das mal so, dass das und das passiert ist und du dann im Krankenhaus warst? Und die Kinder sagen alle, nee, ist nicht passiert. Fragt man die aber ein halbes Jahr später, gibt es einen Teil der Kinder, die denken, ja stimmt, da war doch mal was. Aber nur, weil sie ein halbes Jahr vorher das gefragt worden sind. Ne? Mhm. Also solche Sachen muss man halt im Sinn behalten. Aber ich glaube, dass die Beratungsstellen da heute umsichtiger arbeiten als zu der Zeit, als ich diese Begutachtung aufgegeben habe, weil es mir zu heikel wurde. Ja. Da hat man viel gelernt damals aus einigen Prozessen, die da passiert sind.
Wir packen, würde ich sagen, auch nochmal in die Shownotes dann Hilfe, Telefon, Gewalt und was ist anders. Also einfach, dass alle, die das jetzt hören und denken, jetzt, ich muss da irgendwo anrufen, dass wir da Anlaufstellen haben. Ja. Auch weil das unser Thema ist und du es vorhin auch schon gesagt hast, du hast dir auch Hilfe geholt im Trennungsprozess, jetzt ganz unabhängig von solchen Gewaltsachen, sondern einfach, du sagst ja, anwaltliche Beratung ist immer gut. Da seid ihr beide wahrscheinlich sehr viel weiter als ich. An wen kann ich mich wenden? Wer kann mich beraten? Was hilft da weiter, wenn ich in so einem Trennungsprozess jetzt irgendwie da vor den Scherben stehe und denke, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder was aufbauen, was uns allen gut tut? wo kann ich mich informieren?
Ja,
wäre jetzt ganz lost, ja.
Also es gibt erstmal grundsätzlich zwei Varianten, ob man eine gemeinsame Beratung sucht, die dann schwerpunktmäßig darum geht, wie können wir es regeln? Da ist dann ein Mediator eine Möglichkeit, kostet aber Geld. Beratungsstellen, so Eheleben und hast du nicht gesehen, Beratungsstellen bieten sowas auch an, was dann kostenfrei ist. Wenn ich noch nicht in der Verfassung bin, dass ich mit dem anderen überhaupt so eine gemeinsame Beratung machen möchte, oder auch wenn der die nicht will, kann ich ja immer noch für mich Hilfe suchen. Und da ist auch alles möglich. Angefangen von, wenn es irgendwie therapeutische Hilfe braucht, ne, kann ich mich über den Hausarzt irgendwie an einen Therapeuten auch wenden. Ich kann natürlich auch in eine Beratungsstelle gehen. Es gibt auch jede Menge inzwischen Coaches, die sich dem Thema widmen. Da würde ich dann halt immer gucken, habe ich vielleicht aus dem Umfeld irgendwo einen guten Tipp, ne? Also, dass der oder die Coach auch etwas taugt. Da gibt es wirklich inzwischen ganz, ganz viele Angebote. Man kann auch zum Beispiel mein Buch Eltern bleiben lesen. Das wünsche ich mir, dass das Leute lesen, die noch beim Weichenstellen sind, ne? Und die vielleicht dann auf ein paar Ideen kommen, auf die sie sonst nicht gekommen wären, ne? Also ich habe selbst auch von Lesen immer durchaus profitiert.
Ja.
Das ist auch eine Option.
Genau. Ja, so ist auch unser Buch entstanden, weil die Katharina ja gesagt hat, sie liest eigentlich gerne, wenn es ein Problem gibt und sie eine Lösung sucht. Und diese Herausforderung, die sie da durchgemacht hat, gab es dann kein Buch, das da sie an die Hand genommen hätte.
Genau.
Dann schreibt man es halt selber.
Genau. Das ging mir auch so. Und ich habe als Ausgleich für diese frustrierenden Rosenkriege, habe ich immer gerne, wenn im Umfeld eine frische Trennung war, habe ich mich immer ehrenamtlich erboten, dann mal so 1-2 Stunden zu telefonieren. Und irgendwann hat so eine junge getrennte Mutter zu mir gesagt, also das muss man doch wissen, was du mir jetzt erzählt hast, da muss doch ein Buch drüber geben. Ja, dann habe ich es halt auch geschrieben.
Ja, genau.
Ja, das meine ich, ich habe heute so viel gelernt, auch was ich jetzt, wenn ich plötzlich in der Situation wäre, einfach nicht auf dem Schirm hätte. Ja? Und wenn das einmal komprimiert, das sind eure Möglichkeiten, das sind mögliche Probleme, so kann es weitergehen. Das hilft ja schon wahnsinnig in der Situation, wo man denkt, jetzt ist alles vielleicht kaputt und um Gottes Willen, was ist in Zukunft überhaupt möglich? Das wäre für mich ja... Wo soll es hingehen? Ja. Wo kann es hingehen?
Ja, das Schöne ist ja, dass meine Kinder erwachsen sind und dass ich quasi so die Langzeitstudie habe. Ne? Genau. Und ich kann auch versprechen, dass das Buch mit einem ganz tollen Happy End aufhört. Ne? Und mit einer Hochzeit in Warschau. Das war wirklich, also das war wunderschön. Und wir haben zum Beispiel auch wenn wir keine Eltern-WG haben, ein recht putziges Patchwork, weil nämlich die Kinder Partnerin, die damals der Trennungsanlass war. Für mich war die nicht die Ursache, sondern die war der Anlass. Ne? Mhm. Nach der kam 7 Jahre eine Partnerin, die Kinder sehr mochten und wir auch. Die hat das richtig aufgelockert, die System, während in anderen Familien die neuen Partner manchmal das Problem sind, war die bei uns auch schon wieder die Lösung. Und als die sich getrennt haben, haben die Kinder gesagt, haben wir nichts mit zu tun, haben wir ja schon mal erlebt, ne, bei den Eltern, die bleibt, die wollte auch bleiben. Und da ist dann daraus entstanden, dass wir dann geraume Zeit später bis heute kontinuierlich 3 Paare sind. Also ich und mein Mann, der Papa und seine Frau und die Freundin von dazwischen mit ihrem Ehemann, wo wir auch alle eingeladen waren zur Hochzeit. War wunderschön. Ne? Also es gibt auch manchmal so Entwicklungen, die sind nicht nur schlecht. Ich bin Einzelkind. Ich habe mir so ein bisschen kreativ so ein bisschen Familie gebastelt letzten Endes schön. Damit.
Ne? Finde ich auch cool, ja. Das Dorf ist ganz schön gewachsen bei uns.
Genau. Und das haben die Kinder, wie gesagt, das kannten die jetzt einmal. Das muss ja nicht heißen, dass man jetzt immer Spinnefeind ist. Und dann haben die einfach behalten. Und die wollte das auch.
Ja, echt klasse. Ja, einfach behalten. So dich geht man nicht mehr her.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, also wenn das nicht der perfekte Abschluss ist, für das doch recht schwere Thema, was man ja sagen muss, es ist einfach schon eine große Herausforderung. Und, aber das hast du sowohl im Buch als auch in dieser Podcast-Folge jetzt richtig schön zu einem Abschluss gebracht. Und dann möchte ich das auch gerne nutzen, um mich nochmal bei dir zu bedanken für deine Zeit, für deine Expertise, für deinen Einblick. Und wir werden natürlich das Buch auch in die Shownotes packen. Wir haben auch schon eine Rezension, glaube ich, dazu. Ja, genau, auf Mama.
Nee, ich glaube, es noch nicht online. Ich muss
noch gucken. Ist noch nicht online, okay. Geht dann auch noch online. Ah, ja, genau. Okay. Mhm. Dass man auch noch mal reinlesen kann, wie etwas zu noch drin ist. Und genau, freuen uns dann, um noch mehr von dir zu hören. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was die nächste Folge ist, deswegen bleibt es eine Überraschung. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann folgt uns bitte auf Instagram und Spotify. Folgt auch gerne der Marianne. Wo findet man dich?
Man findet mich bei Instagram und Facebook unter meinem Namen und auf meiner Homepage unter www.mariannenolde.de zusammengeschrieben. Einfach mein Name.
Perfekt, wunderbar. Dann vielen Dank und auf Wiederhören bei Mama Fürsorge.
Dankeschön.
Danke euch.